Dämonen in der Silvesternacht.
Es ist 23.45 Uhr. Zwei Dämonen. Halt, das muss ich eben erklären. Die Bibel sagt, dass es Dämonen gibt, böse Geister unter dem Himmel. Sie sagt uns nicht viel über sie, darum darf ich meiner Fantasie wohl einmal freien Lauf lassen. Also, zwei Dämonen treffen sich auf einer Großstadtstraße. Niemand sieht sie. Interessiert beobachten die beiden den Eingang eines großen, eleganten Restaurants, wo es lebhaft aus- und eingeht. Auf einmal schrecken sie zusammen. Irgendwo kracht eine Rakete in die Luft und gleich darauf schmeißt lachend ein junger Mann ein Bündel prasselnder Knallfrösche auf das Pflaster. »Sind wir denn in China?« fragt der eine Dämon erschrocken. »Dort haben sie in der Neujahrsnacht doch immer ein schreckliches Feuerwerksgetöse gemacht.« »Ja, das machen die Chinesen, um uns zu vertreiben, haha.« »Als wenn man uns mit Feuerwerkskörpern vertreiben könnte.« »Da müsste schon ein stärkeres Geschütz kommen«, fügt der andere hinzu. »Uns vertreibt nur ein einziges, der Name.« Der Name, den ich nicht aussprechen kann. Aber warum wollen diese westeuropäischen Leute uns vertreiben? Die glauben doch nicht einmal, dass wir existieren. Warum in aller Welt machen die Narren so ein Feuerwerk? In diesem Augenblick fangen die Glocken der nahen Kirche an zu läuten und rufen zum nächtlichen Gottesdienst. Vor der Kirche hat sich ein Posaunenchor aufgestellt. Und in das Glockenläuten mischen sich nun die Klänge des Chorals. Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn. Schweigend hören die Dämonen zu. Dann sagt der eine seufzend, für diese Menschen gibt es tatsächlich eine Erlösung. Für uns nicht. Wir können den Namen nicht aussprechen, von dem es in der Bibel heißt, wer diesen Namen anruft, soll selig werden. Für diese Menschen gibt es tatsächlich eine Erlösung. Haha, lacht der andere. Und diese Narren pfeifen drauf. Noch gehören sie uns. Und gerade die Silvesternacht ist recht geeignet, sie von dieser Erlösung abzulenken und neu unter unsere Herrschaft zu bringen. Los, los, an die Arbeit. Du weißt, was jeder von uns zu tun hat. Du heizest die Sexualität ein und ich sorge für den Alkoholismus. Sie werden schon nach unserer Pfeife tanzen und in Ewigkeit Unerlöste bleiben. In diesem Augenblick schlägt es vom Kirchturm 12 Uhr. Ein ohrenbetäubender Lärm, das Krachen und Schmettern von Tausenden von Feuerwerkskörpern geht in der ganzen Stadt los, betrunkenes Rufen und Schreien. »Das gibt reiche Beute für uns«, ruft der eine der Dämonen. »Los, ans Werk!« Da tönt aus der Kirche der Choral, »Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen, Jesu Name soll allein.« Schaudernd und erschrocken jagen die beiden Dämonen durch die Tür des Restaurants. Gläser klingen und Geschrei begrüßen sie. Hier sind sie sicher vor dem Namen, der errettet.
Thank you.
neues Jahr, neues Leben.
Der Zug fährt in die große Bahnhofshalle in Köln ein. Ich lehne mich aus dem Fenster und besehe mir das Gewirre und Gewusele auf dem Bahnsteig. Da steht auf einmal lachend ein baumlanger Mensch vor mir. Pastor Busch, brüllt er. Und dann erkenne ich ihn wieder. Als ganz junger Pfarrer habe ich manche Bibelstunde und manchen Vortrag in dem christlichen Verein junger Männer gehalten, dem er als einer der eifrigsten angehörte. »Fahren Sie auch Richtung Duisburg?«, fragt er. »Dann steige ich bei Ihnen ein.« Während der Zug weiterfährt, kommt ein munteres Gespräch in Gang. Wir berichten einander unsere Erlebnisse der vergangenen Jahre, und dann kommen die alten Freunde an die Reihe. Was macht denn der lange Willi? Und wie geht es denn dem Fritz? Alle werden sie durchgenommen, die damals zu dem Jungmännerkreis gehörten, in dem sich der Herr Jesus so mächtig bezeugte. Sie sind jetzt längst, soweit sie noch leben, Männer in Amt und Würden, Familienväter und gesetzte Leute. Und nun erzählen Sie mir doch mal vom Karl. Im Geist sehe ich ihn vor mir, wie er, der dicke, pummelige, fröhliche Bursche, so schallend unser Schlusslied mitsang, Geist des Lebens, wehe, wehe, übers weite Totenfeld, weckt die Seelen aus dem Schlafe, die der Tod gebunden hält. Wie solcher Tod aussah, das wusste er aus eigener Erfahrung nur zu gut. Es war in einer Silvesternacht. Der Jungmännerkreis hatte eine wundervolle Feierstunde erlebt. Sie hatten gesungen, erzählt, Gottes Wort betrachtet. Als die Mitternachtsstunde schlug und draußen ein blöder Lärm anfing, da waren sie niedergekniet und hatten sich von neuem unserem herrlichen König Jesus angelobt. Nun verließ das junge Volk den Saal, lachend, schwatzend, pfeifend oder in ernsten Gesprächen. Draußen auf der dunklen Straße blieb der lange Willi plötzlich stehen. »Nanu, ist der tot?« Die anderen drängten sich herbei. Am Straßenrand lag regungslos eine Gestalt. Einer horchte ihr schon das Herz ab. Lachend richtete er sich auf. »Ach wo! Der ist bloß besoffen. Der hat ja auch Silvester gefeiert, aber wie?« »Kommt, lass doch das Schwein liegen«, rief ein Jüngerer angeekelt. Der lange Willi drehte sich um. »Schwein? Für den Jungen ist der Herr Jesus auch gestorben. Den hat Gott auch lieb.« Schweigen. Endlich fragte einer, »Was wollen wir denn machen?« »Wir bringen ihn jetzt nach Hause«, schlug der lange Willi vor, »und morgen früh besuche ich ihn.« Alle packten mit an. Als der junge, betrunkene Mann wieder auf den Beinen stand, gestützt von vielen starken Händen, kam er langsam zu sich. So konnte er Auskunft geben, wo er wohnte. Mühsam brachte man ihn nach Hause. Am nächsten Mittag schellte es bei dem jungen Burschen an der Haustür. Der lange Willi stand da mit einem Freund. »Wir wollen den Karl besuchen.« »Ach ja, das tut mal«, seufzte die Mutter. »Aber nicht abholen in die Wirtschaft, der hat für eine Woche genug.« Karl schaute erschrocken auf, als zwei gesunde junge Männer ihm die Hand schüttelten. Dann saßen sie an seinem Bett. Ich weiß nicht, was sie gesprochen haben, aber in der nächsten Jungmännerstunde war Karl dabei, und von da an war er immer dabei. So lernte ich ihn auch kennen. Im Worte Gottes ging ihm eine neue, schönere Welt auf. Er fand den Herrn Jesus als seinen Erlöser und Heiland. Die Mutter konnte sich nicht genug verwundern.
Thank you.
Paula hat dran gedacht.
Lachend, schwatzend, lärmend drängten Scharen von Kindern durch die weiten Türen der Kreuzeskirche. Sie brachten den ganzen Lärm der Großstadtstraße mit in die Vorhalle. Aber wenn sie den weiten Raum, der durch die Glasfenster ein gedämpftes Licht erhielt, betraten, wurden sie stiller. Ich stand am Altar. Es war nett zu beobachten, wie schnell sich das Gewühl entwirrte. Jedes Kind gehörte zu einer Gruppe, und jede Gruppe hatte ihren festen Platz. Die eifrigen Helfer und Helferinnen teilten die Liederbücher aus. Machtvoll setzte die Orgel ein, und dann erklang es aus vielen Kinderkehlen. Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserem Leben bis hierher Kraft gegeben. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Ob die Kinder es merkten, dass an diesem ersten Sonntag im Jahr 1943 jeder Vers aus dem Neujahrslied Paul Gerhardts ein besonderes Licht bekam? Die Ältesten fühlten es gewiss. Ihre Väter waren draußen im Krieg, in Afrika, Russland, Frankreich, Norwegen oder sonst irgendwo in der Ferne. Und die Mütter hatten sorgenvolle Gesichter, weil die Lebensmittel immer knapper wurden. Die ersten Bomben waren auf Essen gefallen. Durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken, sangen die Kinder. Wie aktuell war dies Lied aus dem 17. Jahrhundert? Die Orgel verklang, der Gesang schwieg. Ich las den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. So, nun sollte die Gruppenbesprechung beginnen. Die Helfer und Helferinnen schlugen ihr Testament auf und stellten sich vor ihre Kinder. Da drängte es mich, ein kurzes Wort zu sagen. Kinder, was ist denn eigentlich ein dunkles Tal? Was meint der David, wenn er vom finstern Tal spricht? Einer von den großen Jungen kennt sich aus. Wenn man sterben muss, ruft er. Ganz recht, der Tod ist ein sehr finsteres Tal. Wohl dem, der dann sagen kann, du bist bei mir. Was für finstere Täler gibt es sonst noch? Die Kinder überlegen. Jetzt meldet sich ein kleines Mädelchen. Sie hat ein lichtes Kleidchen an. Eine große blaue Schleife schmückt ihr Haar. Ein finsteres Tal ist, wenn die Flieger Bomben schmeißen und die Sirenen heulen und wenn man dann so schrecklich Angst hat. Dabei nickt sie ernsthaft. Mir krampft sich das Herz zusammen. Ich wusste noch nicht, wie viel Schreckliches auf uns wartete, dass diese Kirche kahl und ausgebrannt dastehen würde, dass die belebten Straßen ringsum schon bald wüste Trümmer sein würden. Aber eine Ahnung des Kommenden lag über uns allen. »Ja, mein Kind«, wandte ich mich zu dem Mädelchen, »das ist ein schrecklich finsteres Tal, und nun wollen wir miteinander ausmachen. Wenn's kommt, dann sagen wir, du bist bei mir, lieber Heiland, und dann fürchten wir uns gar nicht mehr. Wollt ihr daran denken?« »Ja«, riefen die Kinder, »sie alle wollten an das Wort denken, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.« Es schien ihnen so gut, ein Mittel gegen die Furcht zu haben. Es war kurz vor Mitternacht an diesem Sonntag. Da heulten die Sirenen. Wild und schrecklich zerriss ihr Lärmen die Nachtstille. Ich saß noch in meinem Studierzimmer, über mir in den Schlafzimmern hörte ich auf einmal Trappeln und Laufen. Schnell stand ich auf, um nach meinen Kindern zu sehen. Da stürmte die Jüngste im Nachthemdchen schreckensblass die Treppe herunter, das Gesichtchen von Angst verzerrt. Ich fing sie mit meinen Armen auf. »Papa, ich hab so Angst«, stammelte sie. »Aber Renate«, sagte ich, »was haben wir gerade heute Morgen gelernt? und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir.« »Ach, Papa«, seufzte sie, während ihr Gesicht ruhig wurde, »das habe ich ja ganz vergessen.« »Natürlich«, erwiderte ich etwas bitter, »das machen die Großen genauso, das Wichtigste vergisst man.« Dann gingen wir in den Keller und bald fielen die Bomben. Am nächsten Morgen schien die Sonne. Unser Haus war verschont geblieben, es war wie im Frieden. Ich saß am Schreibtisch und arbeitete. Da flog plötzlich knallbumm die Tür auf. Meine vitale Jüngste kam hereingestürmt, hinter sich her zog sie ein kleines Mädchen, das nicht recht mitwollte. »Papa«, schrie meine kleine Tochter aufgeregt, »die Paula hat dran gedacht.« Ich drehte mich um, etwas ärgerlich, ein wenig zerstreut, auch ein bisschen neugierig, nun eben wie Väter, wenn sie so jäh aus der Gedankenarbeit gerissen werden. »Was ist los mit Paula?« »Natürlich kannte ich Paula. Es war die innig geliebte Freundin. Es gab keine Mahlzeit, ohne dass die Ereignisse im Leben der kleinen Paula vorgebracht wurden. Sie war katholisch. Aber die kleine Mädchenfreundschaft war so innig, dass Paula einfach in den Kindergottesdienst mitgeschleppt wurde. Meine Tochter wurde ärgerlich, weil der Vater so langsam schaltete. »Die Paula hat wirklich dran gedacht, du weißt doch, vom finstern Tal. Bei ihnen hat's gebrannt, Brandbomben, da hat sie dran gedacht.« Mir ging ein Licht auf. »Erzähl mal, Paula, wie war das?« Und dann kam eine rührende Erzählung, wie die Brandbomben ins Haus fielen, wie die Männer aufgeregt aus dem Keller stürmten, um zu löschen, wie die Mutter weinte und voll Angst war. Da hatte die kleine Paula sich vor der Mutter aufgestellt und vor all den Leuten im Keller aufgesagt, »Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir.« Da war die Mutter ganz ruhig geworden. Ich saß wieder still am Schreibtisch. Draußen hörte man die Stimmen der kleinen Mädchen, die fröhlich spielten. Mir aber war ganz feierlich zumute. Und dann musste ich ein wenig seufzen. Wie schön könnte unser Leben sein, wenn wir immer dann ein großes Wort Gottes zur Hand hätten, wenn es gilt.
Dieser Text wurde dem Band »Und trotzdem Weihnachten« von Wilhelm Busch entnommen, der im Gütersloher Verlagshaus innerhalb der Reihe Quelllektüre erschienen und in jeder Buchhandlung zu erhalten ist.